Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr und sechs Minuten, Sie hören DRS2 à la carte. Am Mikrofon ist Stefan Mester und das können wir Ihnen anbieten auf DRS2. Und jetzt ein anderes Geheimnis, das nämlich der Feuerspeienberge. Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java gilt als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Im Umfeld des Merapi leben mehr als 1 Million Menschen. Diese gehen sehr unterschiedlich mit der Gefahr eines Ausbruchs des Vulkans um. Während Wissenschaftler die Vulkanaktivität mit ausgeklügelten Methoden überwachen und die Behörden Notfallszenarien ausarbeiten und ganze Dörfer zwangsumsiedeln, haben viele Bewohner mit der Gefahr leben gelernt. Für sie bedeutet ein Ausbruch des Merapi die Strafe für mangelnden Respekt vor den Geistern des Berges und damit als kalkulierbar. Hören Sie eine Reportage von Thomas Kruchem.
Der Wind trägt den Ruf des Muezzins herüber, von Kaliurang, dem Städtchen jenseits der Schlucht. Er trägt das Gewusel der Schaufeln und Lastwagen herauf, die wie Spielzeug 300 Meter tiefer im grauen Sand der Talsohle wühlen. Grauer Sand auch hier oben, befestigt durch junge Bäume entlang des Abgrunds. Etwas entfernt, umwuchert von Efeu, Bambus und dornigem Gestrüpp, rußgeschwärzte Ruinen niedriger Betonhütten. Der Weg ist rutschig, hat Yusup gesagt, und doch immer wieder auf China-Rinden und Zimtbäume gedeutet, auf goldene Käfer und harlekinfarbene Schmetterlinge, bunte Tupfer im Graugrün ringsum, in dem sich schließlich jenes Haus abzeichnet, in dem am 22. November 1994 ein Naturereignis zur Katastrophe wurde.
This is the house in 1994 there was a wedding party.
Dies ist das Haus, in dem damals eine Hochzeitsfeier begann, als eine Glutlawine den Hang heruntergerast kam und über das Haus hinwegfegte. Die Frau, die dort vorne mit ihrem Mann sitzt, ist die jüngere Schwester der Braut. Sie hatte Glück damals, weil sie noch unterwegs war, um auf dem Markt einzukaufen für die Feier. Hier hatten sich derweil schon viele Gäste eingefunden, um zu gratulieren, Geschenke zu überreichen und zusammen zu kochen. 43 Personen befanden sich im Haus und alle wurden getötet. Von den Gästen außerhalb des Hauses schafften es einige zu entkommen. Andere starben ebenfalls.
Keine Ruine. Ein neu gebautes Haus aus schwarzem Lavagestein, wie gewachsen aus dem Boden. Frische Fugen, neue Zäune aus Bambusgeflecht. Ein Mann und eine Frau geben ihren Rindern Heu. Zwei kleine Mädchen spielen im Sand mit den Hühnern. Tifa Daro, eine stämmige junge Frau, scherzt mit Yusup, während ihr Mann Mustian an einem Stück Zuckerrohr kaut. Ihre Stimme wird ernster, ihr Blick versonnener, als sie von jenem Morgen erzählt, an dem die 500 Grad heiße Wolke aus Gestein, Asche und Gas die tief eingeschnittene Schlucht des nahen Boyong River herunterfegte, über die Ränder schwappte und das Dorf Turgo erfasste.
Die Awan Panas, die heiße Wolke, hatte damals Eyang Marapi geschickt, der Hüter des Vulkans. Die Wolke war die Strafe dafür, dass wir am Kliwon-Dienstag, einem heiligen Tag, ein Fest veranstaltet hatten. Mein Mann und ich sind jetzt Wächter dieses Ortes, der seit jener Zeit ein heiliger Ort ist, mit einem eigenen Schutzgeist, dem Chumadil Kupro.
Turgo ist ein Dorf, in dessen bescheidenen Häuschen aus grob behauenem Stein, Bambus und Palmblättern rund 300 Familien leben. Ein Dorf gelegen am Südhang des Gurung Merapi, des Feuerbergs. Der Merapi im Südosten der indonesischen Insel Java gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Aktivitäten dieses und aller Vulkane künden von seismischen Ereignissen tief im Innern der brodelnden Erde. Solche eigentlich nicht hörbaren Ereignisse haben der Geophysiker Frank Scherbaum und der Toningenieur Wolfgang Loos aufwendig in faszinierenden Klang verwandelt, der viel erzählt, auch über den Gurung Merapi. Nachts um eins beginnt im 1700 Meter hochgelegenen Dorf Selo der Aufstieg auf den derzeit 2968 Meter hohen Merapi. Eine kleine Gruppe Abenteuertouristen stapft durch Geröll und Lavasand einen stetig steiler werdenden Hang hinauf, umkurvt nur schemenhaft erkennbare Bäume, Schutthaufen und haushohe Lavabrocken. Der Merapi ist ein Subduktionszonenvulkan. Subduktionszonen sind Regionen, wo auf flüssigem Magma schwimmende Kontinentalplatten miteinander kollidieren. Am Pazifischen Feuerring etwa, auf dem die 5000 indonesischen Inseln liegen, schiebt sich die indo-australische Platte mit 6 bis 7 Zentimetern pro Jahr unter die eurasische Platte. Dabei kommt es zu hohen Spannungen, die sich als Erdbeben entladen. Es kommt zu lokal hohem Druck und damit verbundenen chemischen Prozessen, die zur Bildung von Vulkanen führen. Der Merapi zeigt im Vergleich den Charakter eines halbstarken Randalierers, meint Birger Lühr, Mitarbeiter des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. In einem Prozess, der regelmäßig nur wenige Jahre dauert, verfestigt sich nach oben drängendes Magma im Bereich der Krateröffnung und bildet dort eine Art Pfropf, den die Experten Staukuppe oder Dom nennen. Bis schließlich der Dom zerbricht und infolge der Druckentlastung Glutlawinen die Hänge hinunterrasen. Pyroklastische Ströme.
Wenn ein Dom, also eine Staukuppe, abrutscht über den Gipfelrand und die Flanke herunterrast, dann zerfällt dieses Gestein bis hin zu staubkleinen Körnchen, aber auch zu großen Blöcken. Und diese Blöcke und dieser Staub und sehr gashaltiges Material, das rast dann mit sehr hohen Geschwindigkeiten, mit Rennwagengeschwindigkeit, die Flanken herunter. Es gibt Beispiele, wo 300 Kilometer pro Stunde gemessen worden ist. Das heißt, so ein pyroklastischer Strom ist wie ein Orkan, der, wenn er dann auf Bäume und auf Häuser trifft, natürlich diese abradiert. Und dazu kommen noch die heißen Gase. Das heißt, selbst wenn Menschen sich versuchen zu schützen und sie atmen diese heißen Gase ein, die ohne weiteres Temperaturen bis 500, 600 Grad haben können, dann sterben sie alleine durch diese Gase.
Im Städtchen Kaliurang am Fuß des Merapi betreibt das staatliche Vulkanologische Institut Yogyakartas eine Beobachtungsstation. Vor geologischen Karten und dramatischen Vulkanfotos an den Wänden registrieren flimmernde Bildschirme und riesige Papierrollen Ausschläge von Messinstrumenten, deren Signale Antennen auf dem stählernen Beobachtungsturm draußen auffangen. Signale von Instrumenten am Kraterrand und auf dem nahebeiliegenden Plavongan-Hügel, einem 200 Meter hohen, dicht bewaldeten Lavabrocken, der vor 40.000 Jahren hier liegen blieb. Sensibel registrieren die Geräte Erdbewegungen in 100 Kilometern Tiefe und Beben in nur 6 Kilometer tief gelegenen Magmakammern, die möglicherweise eine Eruption ankündigen, auf die auch Veränderungen des Gasausstoßes hindeuten können oder Deformierungen des Vulkangebäudes, die deshalb mit Teleskopen, Neigungs- und Entfernungsmessern sowie von Satelliten aus peinlich genau verfolgt werden. Der Katastrophenvorsorge dienen nicht zuletzt schlichte Regenmessgeräte am Kraterrand, sagt blitzwach über dicke Brillengläser hinwegschauend Techniker Panot. Bei mehr als 50 mm Regen binnen einer Stunde besteht akute Gefahr, dass Lahars, Schlamm- und Schuttlawinen zu Tale stürzen. Diese Lawinen aus locker am Hang liegender Hinterlassenschaft pyroklastischer Ströme können noch zerstörerischer wirken als die Glutlawinen selbst. Lahars reichen nicht, wie jene, maximal 15 Kilometer, sondern bis zu 100 Kilometer weit und transportieren wesentlich mehr festes Material. Der erfahrene Techniker hat mit Hilfe seiner Geräte, sagt er, schon einige dramatische Ereignisse am Merapi vorausgesehen. Zuletzt den Ausbruch von 2006.
Am 13. Mai 2006 hatten wir gerade die höchste Alarmstufe ausgelöst, als ein gewaltiger pyroklastischer Strom 4,5 Kilometer weit den Krasak-Fluss hinunterstürzte. Zwei Wochen später kam es in der Gegend von Yogyakarta zu einem Erdbeben der Stärke 6,3, bei dem 6.000 Menschen starben. Infolge wohl dieses Bebens kollabierte schließlich am 6. Juni die verbliebene Staukuppe des Vulkans und ein weiterer pyroklastischer Strom von 8 bis 9 Millionen Kubikmetern Asche, Gestein und Gas raste die Südflanke des Merapi hinab. Zugleich öffnete sich im südöstlichen Gipfelbereich ein neuer, rissartiger Krater, sodass seitdem der nun erneut wachsende Dom eindeutig nach Süden geneigt ist.
Nach 4 Stunden Aufstieg hat die Gruppe Gebüsch und Nebel unter sich gelassen. Und auf einer Kuppe, über der nur noch eine wenige Dutzend Meter hohe Geröllhalde aufragt, ist der Aufstieg zu Ende. Jetzt noch weiter zu steigen wäre gefährlich. Den Blick in jedwede Krateröffnungen versperren ohnehin von giftigen Gasen umwaberte Lavakolosse. Der junge Bergführer entzündet aus mitgebrachtem Holz ein kleines Feuer, an dem sich die frierende Gruppe ein wenig aufwärmt. Und als das Feuer verglimmt, weht der Wind in die lila-graue Vordämmerung den Weckruf zahlloser Muezzine herauf, bevor schließlich aus dem Wolkenmeer unten die Sonne auftaucht und rötlichen Schein auf den Merbabu wirft, den Nachbarvulkan des Merapi, der über den Wolken zu schweben scheint, während die graue Gipfelhalde des Merapi fast bedrohlich wirkt. Vulkanforscher Birger Lühr und ein Kollege haben vor einigen Jahren Messgeräte hier oben installiert.
Und als wir wieder runterkamen, sag mal, was ist denn mit deinem Hammer passiert? Der sieht ja blau aus. Das heißt, der Stahl hat einen Farbumschlag bekommen und ist von Silber in Blau umgeschlagen aufgrund dieser aggressiven Lüfte, die da sind. Wir haben versucht, mit Stahlseilen da Dinge festzubinden im Gipfelbereich. Die Stahlseile, die haben nur eine Lebenserwartung von wenigen Monaten. Dann haben die sich aufgelöst in diesen hochaggressiven Lüften. Also natürlich ist das für Menschen, wenn Menschen sich da oben bewegen oder andere Lebewesen, ist das alles andere als gesund.
Vulkane sind gewaltige Umweltverschmutzer. Sie sind nach dem Menschen zum Beispiel die größten Emittenten von Treibhausgasen. So pustet der Merapi in Zeiten der Ruhe 150 Tonnen Schwefeldioxid pro Tag in die Luft und 700 Tonnen Kohlendioxid, so viel wie hunderttausende Autofahrer im Berufsverkehr. Vulkanbedingter saurer Regen gehört zum Alltag in Indonesien und viele Leute haben schlechte Zähne, weil sie fluoridbelastetes vulkanisches Grundwasser trinken. Andererseits sind Vulkane auch ein Segen für die Umwelt. Verwitternde Lava setzt zahlreiche Mineralien frei und ergibt deshalb extrem fruchtbare Böden. Böden, auf denen artenreiche Wälder gedeihen. 3 Ernten Reis pro Jahr, feines Gemüse, Tee, Kaffee, Kokosnüsse, leuchtend rote Chilischoten, Papayas. Und die reiche Flora bedingt eine reiche Fauna. Zahlreiche Affenarten leben am Merapi, Wildschweine, Leoparden und sogar Tiger. Im Vulkanologischen Institut der Großstadt Yogyakarta ist urplötzlich Hektik an der Grenze zur Panik ausgebrochen. Wissenschaftler, Sekretärinnen und Hilfskräfte sind aus ihren Büros die Treppen hinuntergestürzt, hinaus ins Freie. Ein Erdbeben. Fast eine Minute lang war auch im 2. Stock des Gebäudes ein leichtes Schwanken spürbar. Erdbeben, hat Birger Lühr gesagt, kommen oft völlig überraschend, weil sie vielerlei Ursachen an vielerlei Orten haben können. Ausbrüche eines engmaschig überwachten Vulkans wie des Merapi dagegen schicken Warnzeichen voraus. Aus Erfahrungen in der Vergangenheit lässt sich die Gefahr einschätzen. Entsprechend klären das Institut und die Behörden die Menschen auf. Kinder in den Schulen, Erwachsene auf Dorfversammlungen. Evakuierungen werden geübt, detaillierte Katastrophenschutzpläne erarbeitet.
Am Merapi haben wir 4 Alarmstufen. Die 1. Stufe bedeutet, dass der Vulkan relativ ruhig ist. Die zweite Stufe, dass sich bestimmte Parameter auf eine bestimmte Art und Weise geändert haben. Und das bedeutet, dass der Gipfelbereich zum Beispiel gesperrt wird für Touristen, dass bestimmte Hänge nicht mehr von der Bevölkerung genutzt werden dürfen, zum Beispiel zur Heuernte. Wenn dann die dritte Stufe kommt, dann müssen die Menschen nur noch in den Dörfern bleiben. Die vierte Stufe bedeutet Vorhersage eines Ausbruchs. Und das führt dazu, dass die Menschen evakuiert werden. Wenn dann kein pyroklastischer Strom zum Beispiel die Hänge herunterrast, dann wird die ganze Aktion fragwürdig und man verliert an Vertrauen.
Im Umfeld des Merapi leben mehr als 1 Million Menschen. 80.000 in jenen Zonen, die eine Glutlawine binnen 10 Minuten erreichen kann. Die meisten dieser Menschen setzen wenig Vertrauen in ihre Behörden, weil dort allzu oft Ineffizienz und Korruption herrschen. Ist dann noch, nach einer Evakuierung, das Vieh verschwunden oder das Haus geplündert, stößt der nächste Evakuierungsaufruf auf taube Ohren. Hinzu kommt, dass die am Merapi lebenden Bauern ein ganz anderes Verhältnis zum Vulkan haben als die Behörden. Im Dorf Turgur zum Beispiel, das die Glutlawine von 1994 in eine Aschewüste verwandelte, ließen sich nur wenige Menschen umsiedeln. In eine neue Siedlung namens Sidomoro außerhalb der gefährdeten Zone. Togo ist heute ein Dorf von Rinderzüchtern, in das barfüßige Männer und Frauen immer neue Bündel am Vulkanhang geernteten Heus tragen. Schwerstarbeit, die sich in Milch und Kälbern auszahlt. Jüngere Leute, die Bargeld wollen, schaufeln derweil Sand am Boyong River. Paijo zum Beispiel, ein schmächtiger Vater von 4 Kindern, dem das glühende Ungeheuer, wie er sagt, Brandnarben am rechten Arm hinterließ.
Ich war damals 17 und bin dem Voodoo Scamble, dem rasenden, kraushaarigen Schaf, gerade so entkommen. Nur hier am Arm, sehen Sie, hatte ich ein paar Verbrennungen. Seit 5 Jahren arbeite ich nun für Herrn Sikit aus Kaliurang. Mit 3 Kollegen grabe ich hier im Boyong-Fluss nach Sand. 4 Lastwagen schaffen wir pro Tag, manchmal 5. Eine harte Arbeit für gerade mal 50.000 Rupia, 3 Euro pro Tag. Und du musst schauen, wie du gräbst, sonst stürzt plötzlich eine 6 Meter hohe Wand über dir zusammen. So wie gestern dort drüben. Da ist ein 18-Jähriger im Sand erstickt, bevor sie ihn ausgraben konnten.
Im Boyong River darf nach Lavasand für die Bauindustrie Yogyakartas graben, wer will. Und so ist das Flussbett durchlöchert von 7 oder 8 Meter tiefen Gruben, in denen magere Gestalten Sand in schwarze Plastikschüsseln sieben, die sie auf Ladeflächen schwerer Kipper entleeren. Kipper, die sich dann auf abenteuerlichen Pfaden die Böschung hinaufschlängeln, bis sie schließlich ein rissiges Asphaltsträßchen erreichen. Oder auch nicht, wie jener Kipper zeigt, der Räder nach oben seit einer Woche zwischen 2 Gruben liegt.
Ja, es kann dir einiges passieren hier, wenn es die Geister des Berges so wollen. Aber soll ich deswegen meinen Job hier aufgeben und von Turgo nach Sidomoro ziehen, ins Dorf der Umgesiedelten? Soll ich, wie die Leute dort, von morgens bis abends Behörden und Hilfsorganisationen anbetteln um meinen Lebensunterhalt?
Die Menschen hier sind eng verbunden mit den Geistern des Merapi, um die viele Legenden kreisen, hat Yusuf Sudadi gesagt, ein in der Stadt lebender Intellektueller und Tourismusunternehmer.
There is a legend talking about the relation between Merapi and the
Eine überaus populäre Legende thematisiert das Verhältnis des Merapi zum Indischen Ozean, der hier das Meer des Südens genannt wird. Die Menschen glauben, dass der erste König des Reiches Mataram, des Vorgängerreiches Yogyakartas, das König Senopati, eine spirituelle Ehe schloss mit Ratu Kidul, der Königin des südlichen Meeres. Auf einem Felsblock an der Küste hätten sich Senopati und Ratu Kidul vereinigt. Überliefert wird weiter, dass der Geist des Vulkans Kyaisapujagat zuvor ein Diener König Senopatis war. Senopati bekam danach von Ratu Kidul ein Ei geschenkt, das ihn, sobald er es gegessen hätte, in ein rein spirituelles Wesen verwandeln würde, vereint in ewiger Liebe mit Ratu Kidul. Zufällig jedoch fand der Diener das Ei, aß es und verwandelte sich in einen Dämon. Diesem Dämon befahl der König daraufhin, fortan im Bauch des Merapi zu leben und im Namen des Reiches Mataram Hüter des Vulkans zu sein.
Hüter des Vulkans, seiner Wälder, Quellen und Tiere. Unterstützt von Geistern wie Nyai Kadumblati, dem Hüter der Tiere, und Gyai Premadi, dem Schmied, der, wenn er einen Kries, einen Krummdolch schmiedet, den Merapi rauchen lässt. Diese bunte Geisterwelt ist entstanden im Laufe von Jahrtausenden aus einem tief verwurzelten Glauben, dass Mensch, Gesellschaft, Natur und Kosmos untrennbar verbunden sind und in steter Kommunikation miteinander stehen. Deshalb haben die Javana, wie viele Völker weltweit, Naturgewalten anthropomorphisiert. Sie haben den Gewalten, um ihnen nicht völlig machtlos ausgeliefert zu sein, menschliche Persönlichkeiten verliehen, mit denen der Mensch Kontakt aufnehmen, die er mit Hilfe von Ritualen auch beeinflussen kann. Diese Geisterwelten Javas haben sich immer wieder gewandelt, sie haben sich verbunden mit Hinduismus und Islam und bis heute spielt die Kommunikation mit den Geistern eine wichtige Rolle im Alltag. Eine Kommunikation, für die Leute wie Mba Marichyan zuständig sind. Mba Marichyan lebt in Kinareggio, einem Nachbardorf Turgos. Ein freundlicher alter Mann, der auf einem geblümten Sofa sitzend einen Scherz nach dem anderen erzählt. Nur am fast unterwürfigen Respekt, den ihm die Dorfbewohner entgegenbringen, erkennt der Besucher den Würdenträger. Mba Marichyan ist der vom Sultan in Yogyakarta persönlich ernannte Juru Kunsi, der Botschafter beim Geist des Merapi Kyaisapujagat. Eine Position, die schon sein Vater innehatte. Und weil der Glaube gerade an den Geist des Merapi tief verwurzelt ist auf Java, ist der alte Mann sehr populär. Er ist bekannter als viele Minister und posiert auf Plakatwänden wie im Fernsehen als Werbefigur für Stärkungsmittel. Für allzu bedeutend jedoch hält sich Mba Marichyan nicht.
Ich bin nur ein unwissender, einfacher Bauer, der vom Sultan beauftragt ist, unsere Beziehung zum Geist des Vulkans zu pflegen und einmal im Jahr die Labuhan-Zeremonie abzuhalten. Diese meine Pflicht erfülle ich gegenüber dem Sultan und den hier lebenden Menschen, gegenüber den Seelen der Verstorbenen und dem Kyaisapujagat. Warum deshalb so viele hochgebildete Leute aus der Stadt kommen, um mich zu befragen, ist mir ein Rätsel.
Die alljährlich stattfindende Labuan-Zeremonie gilt als eine der wichtigsten religiösen Zeremonien auf Java überhaupt. Unter Führung Mba Marichyans bringt eine lange Prozession von Honoratioren dem Geist des Merapi feine Speisen als Opfer dar. Blumen, edle Stoffe und Essenzen. Während zeitgleich Mba Marichyans weniger bekannter Kollege Pak Nono der Göttin der südlichen See, Ratu Kidul, opfert. Die Gewalten des Meeres und des Vulkans sollen gnädig gestimmt werden. Kommt es trotzdem zu einer Katastrophe, haben sich Menschen falsch verhalten. Und sie fragen sich, warum gerade jetzt und hier das Verhängnis hereingebrochen ist. Eine moralische Krise ist ausgebrochen, Politiker haben ihre Macht missbraucht oder Menschen haben die Natur, die Wohnung der Geister, beschädigt, heißt es dann. Und dafür mussten die Menschen von den Geistern bestraft oder zumindest verwarnt werden. Erbitterte Diskussionen, welches menschliche Fehlverhalten ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch ausgelöst hat, prägen die Zeit nach solchen Katastrophen. Und alle möglichen Sektenführer und Politiker versuchen, den Glauben des Volkes vor ihren Karren zu spannen. Im Dorf Kinareggio jedoch singt der alte Mba Marichyan ein uraltes Volkslied und freut sich, dass die am Merapi lebenden Menschen viele Wälder hier nicht antasten, weil sie den Geistern gehören, dass sie etliche Tierarten nicht jagen, weil auch sie unter der Obhut der Geister stehen.
Wenn wir in Demut leben und keine Verbrechen begehen, wird der Geist des Merapi uns niemals bedrohen, sondern uns im Gegenteil schützen vor Armut und Hunger. Schauen Sie doch auf all die Gemüsegärten und Kartoffelfelder, auf die Obstbäume und Kaffeesträucher an den Hängen des Berges. Dann wird Ihnen rasch klar, dass der Gurung Merapi unser aller Wohltäter ist.
Indonesiens Regierung versucht derweil bis heute, am Merapi einen Begriff von Sicherheit durchzusetzen, der allein darauf fixiert ist, zerstörerische Auswirkungen des Vulkans auf den Menschen zu minimieren. Die Behörden haben weite Regionen der Vulkanhänge zu verbotenen Zonen erklärt, sie haben Dorfgemeinschaften zwangsweise umgesiedelt und verfolgen das Ziel, die Merapi-Region in einen Nationalpark zu verwandeln, gegen erbitterten Widerstand der Bevölkerung. Nur sehr allmählich verstehen die staatlichen Katastrophenexperten den viel breiteren Sicherheitsbegriff der am Merapi lebenden Bauern. Sicherheit heißt für sie zuerst, dass sie genügend fruchtbares Land haben, um ihre Familien zu ernähren. Sicherheit heißt, dass sie verwurzelt sind in einer Heimat, wo sie unter dem Schutz Allahs und lokaler Geister ihre Traditionen pflegen. Und die Gefahr, dass ausgerechnet sie Opfer eines pyroklastischen Stroms werden, halten diese Menschen für beherrschbar, solange sie ein anständiges Leben führen. Yogyakarta, das als Kultur- und Wissenschaftshauptstadt Indonesiens gilt, liegt 35 Kilometer südlich des Merapi. Eine Stadt gebaut auf Lava, die gewaltige Flankeneruptionen des Vulkans vor Jahrzehntausenden hierher transportierten. Pläne für den Fall einer Vulkankatastrophe gibt es nicht in Yogyakarta. Die Stadt gilt als sicher, hat Birger Lühr gesagt. Aber dann von einem riesigen Körper erzählt, der unter den Magmakammern des Merapi und seiner Umgebung sitzt. Von einem weltweit wohl einmaligen Körper, der extrem viel unter enormem Druck stehende Flüssigkeit enthält und deshalb eine Zeitbombe verkörpert.
Der Körper selber hat ein sehr großes Volumen von ungefähr 50.000 Kubikkilometern. Das heißt, er erstreckt sich in Ost-West-Richtung auf über 70 Kilometer. Und dieser Körper, der aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften zu 20% mit flüssigen Zellen verbunden ist, dieser Körper sitzt nun da als ein riesiger Bereich mit 20% Flüssigkeit in etwa. Und man könnte sich unter Umständen, wenn man jetzt anfängt zu spekulieren, vorstellen, wenn eine Druckentlastung in so einen Körper eindringt, dass es dann zu einer etwas größeren Eruption kommen kann, bei der ohne weiteres einige 100 Kubikkilometer gefördert werden könnten.
Unter dem halbstark randalierenden Merapi schlummert, so scheint es, ein Supervulkan vom Kaliber des auf Sumatra gelegenen Toba, dessen Eruption vor 70.000 Jahren beinahe die Menschheit ausrottete.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.